Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
So lange steht der 4. August im Kalender, Start Bibelkurswoche zum Thema Römerbrief mit Kurt Schneck. Und jetzt ist es schon soweit. Neulich war jemand da und sah die vielen Tische und Stühle. Da wird also studiert, fragt, der Gast war sonst nicht da, kommen da Leute? Und da war noch jemand dabei, sagt, schon? Ja. Herzlich willkommen in dieser Bibel. Stunde zum Start der Römerbriefwoche 2024. Römerbrief studieren gilt als riskant. Also es gibt mehrere Geschichten, wo Leute allein durch das Lesen des Römerbriefes sehr aufgewühlt wurden, einen Neuanfang hatten. Bei einer Person hat es gereicht, die Einleitung Luthers zum Römerbrief zu lesen. Und es war ein Aufhorcher, der im eigenen Leben und im Leben vieler anderer Auswirkungen hatte. Die Person war John Wesley. Also seien Sie gespannt auf diese Römerbriefwoche. Es beginnt heute mit dieser Bibelstunde. Dieser Bibelkurs, es ist ein Teil des Eidlinger Bibelkurses. Im Bibelkurs geht es darum, dass wir Gelegenheit haben, an jedem Buch der Bibel etwas zu lernen, jedes Buch der Bibel kennenzulernen. Nicht, um danach zuzumachen, zu sagen, jetzt habe ich, sondern als Hilfe, mit der Bibel vertraut zu werden, die großen Linien zu erkennen. Und für diesen Sommer ist diese Römerbriefwoche der Teil 1 vom Bibelkurs. Es gibt noch Teil 2 und 3, und zwar in Villingen. Dort geht es um die Propheten. So sind Sie also heute unversehens im Bibelkurs, in einer Bibelschule, deshalb auch die Tische und Stühle. Nochmal herzlich willkommen, besonders Herrn Kurt Schneck. Er wird nachher ein paar Sätze über sich selber sagen, aber er ist gestern von der Grenze zu Slowenien, durch Österreich, Deutschland bis hierher gefahren und pünktlich angekommen. Dickes Lob mal zwischendurch an die Deutsche Bahn. Ja. So geht's auch. Jetzt singen wir noch ein Lied und beten damit um offene Herzen für diesen Start in die Bibelkurswoche. Das Lied heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Das ist Nummer 425 und danach gehört die Zeit Herrn Schneck.
Thank you. Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin gebeten worden, mich am Anfang dieser Bibelstunde kurz vorzustellen. Ich bin an sich hier eh schon bekannt wie das falsche Geld. Kurt Schneck, Baujahr 1950, gebürtig in Linz in Oberösterreich. Ich bin in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen. Wir wohnten da so auf 11 Quadratmetern zu dritt. So groß sind heute die Badezimmer. Und der Humor Gottes in meinem Leben ist dann gewesen, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen verbracht habe. Sogar das Kinderheim, wo ich zunächst einmal für 6 Jahre gewesen bin, das war Schloss Leonstein. Danach kam Schloss Klaus, dann dazu die Burg Klaus und meinen Lebensabend verbringe ich auf Burg Sternberg. Das ist der Familiensitz von meiner Frau unten in Kärnten da. Meine Frau ist also eine von Hippel und vielleicht haben manche den Namen schon gehört. Die sind auch weit verbreitet, auch in deutschen Landen. Und meine Frau ist so niederer Landadel, sie ist eine von Hippel. Ich bin auch adelig, ich bin von zu Hause. Und meine Frau hat dann irgendwann einmal gesagt, als ich sie geheiratet habe, da hätte ich sie zur Schnecke gemacht. Sie lebt damit und trägt es mit Fassung. Liebe Grüße soll ich auch bestellen. Sie ist in der Burg festgenagelt, es sind Gäste da und es ist viel Arbeit im Garten und ja, alles Mögliche. Das muss einfach gemacht werden. Ich möchte beten, ehe wir da einsteigen und dann schauen wir unseren Text an. Jesus Christus, wir wollen dir danken jetzt für die Möglichkeit, in deinem Wort zu forschen, zu graben, nicht nur es zu kennen und zu verstehen, sondern vor allem es zu prüfen, auch in der Hinsicht, wie es sich in unserem Leben auswirken darf, dass wir wirklich verändert werden, verwandelt werden in dein Bild. Denn darum geht es die ganze Zeit, dass du in uns, in dieser Welt, in unserem Leben Gestalt gewinnst, damit du durch unser Leben erkannt werden kannst. Und jetzt hilf beim Reden und beim Hören, dass wir das fassen können und uns da hineinfinden dürfen. Amen. Als Überschrift für diese Bibelstunde habe ich gewählt, Ermutigung zu einem anderen Leben. Und es wird uns der Text in Römer 12, die ersten beiden Verse beschäftigen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Brüderinnen, wir haben immer schon gegendert, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das heilig, lebendig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn ich bei uns am Schloss den Brief an die Römer unterrichte, dann stelle ich ganz gern die Frage, was denn die Schüler meinen, dass der Höhepunkt des Briefes sei, worauf Paulus da also hinaus will. Und viele würden sagen, Rechtfertigung aus Glauben. Das ist jetzt nicht falsch, aber es ist auch zugleich zu kurz gegriffen. Es geht nämlich um mehr. Wer gerecht erklärt wurde, der soll nun auch richtig leben. Leben, wie es von Gott gemeint ist. Es geht nämlich um einen Glauben, der jetzt das Leben gestaltet. Und darum ist der eigentliche Höhepunkt des Briefes so ab Kapitel 12 erreicht. Das heißt, ganz grundsätzlich heißt es, es kommt jetzt kein Anhang, sozusagen die Moral von der Geschichte, das dicke Ende und so weiter, sondern wir kommen in diesem Kapitel zum eigentlichen Höhepunkt, nämlich dass Geistliches Gestalt gewinnt. Also nicht nur fromme Gedanken, sondern ein anderes Leben. Dass aus dem geglaubten Glauben jetzt ein gelebter Glaube werden soll. Und der rettende Glaube soll nicht nur uns in den Himmel bringen, sondern durch uns den Himmel auf die Erde tragen und so dann der Welt auch zur Rettung verhelfen. Der griechische Text hat als Wort für Barmherzigkeit eigentlich einen Plural. Es geht um mehrere Erbarmungen Gottes. Also nicht nur ein Erbarmen Gottes, sondern mehrere Erbarmungen, so steht es im griechischen Text. Es ist eine Fülle von Barmherzigkeiten, dass wir von Gott einen Spiegel vorgehalten bekamen, dass Gott uns über unseren Zustand reinen Wein eingeschenkt hat und uns nicht ungewarnt in unser Verderben hat laufen lassen. Barmherzigkeit war auch, dass er alles, was wir an Strafe für unsere Gottlosigkeit verdient hatten, dass er das auf sich genommen hat. Und dass er uns dann Frieden zugesagt hat, dass wir gerecht erklärt wurden und so unser schnell geängstetes Herz zur Ruhe bringt. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Barmherzigkeit ist auch, dass wir erlöst werden durch sein Leben, nicht nur versöhnt mit Gott durch den Tod Jesu. Und dass er uns nicht nur Anweisungen gibt und uns mit Appellen eindeckt, sondern dass er uns mit seinem Leben erfüllt, Wohnung nimmt, einzieht, heimkommt, dass er unsere Kraft wird. Und wegen all dieser Fülle und Barmherzigkeiten, weil das so ist, was ihr da von mir gehört habt über die Barmherzigkeiten Gottes, ermutige ich euch und jetzt lade ich euch ein, macht das Folgende. Und dann beschreibt er das. Wenn wir lesen im Text, ich ermahne euch, dann ist auch wieder so eine entscheidende Weichenstellung hier vorzunehmen. Die meisten deutschen Übersetzungen haben ermahnen, Parakaleo. Und wir verbinden damit meistens Strenge oder Druck. Also sozusagen, dass mir jemand im Nacken sitzt. Aber ich würde gleich hier anmerken, Jesus sitzt mir nicht im Nacken, sondern er wohnt in meinem Herzen. Und das Parakaleo heißt im Griechischen eben mehr als nur ermahnen. Es heißt trösten, es heißt jemandem gut zureden, ihn ermuntern, ermutigen vor allem, freundlich und stärkend zu jemandem sprechen. Man kann das sogar so weit sehen, dass gemeint ist, den Stärkeren, den Tröster, den Parakletos, gleicher Wortstamm, ne? Als Beistand an meine Seite und in mein Leben rufen. Also ermutigen. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Früher ist öfters vorgekommen, dass mein Sohn Michael sich auf einen Baum verkraxelt hat und dann sitzt er da oben irgendwo und weiß nicht mehr weiter, schon gar nicht, wie er da runterkommt. Was mache ich dann? Ich stelle mich hin und dann schimpfe ich den Kerl aus. Du Blödian und so weiter. Ne? Unsinn. Ich werde ihm gut zureden, ich stehe da unten, sage, du kannst jetzt springen, ich mache dir Mut, verlass dich auf meine Möglichkeiten, meine starken Arme, ich bin ja gebaut wie so ein normannischer Kleiderschrank, ne? Und dann zwinkert er ein paar Mal und dann stößt er sich ab und fällt in meine Arme. Ermutigen. Das ist ja so eine Anfechtung für alle, die verkündigen und Bibelstunden halten, nicht? Wie kann ich die Leute dazu bringen, damit sie leben, was sie glauben? Dass der Glaube dann eine Veränderung im Leben bedeutet und wenn man fragt, was kann man da machen? Nix. Ich kann die Leute nicht bedrohen, womöglich mit Heilsverlust, wenn sie nicht gehorsam sind. Ich darf sie nicht bedrängen. Ich habe nur eine einzige Möglichkeit. Noch einmal daran erinnern, was uns gegeben ist. Und ermutigen, jetzt von all dem Gebrauch zu machen, was Gott durch seine Barmherzigkeiten in mein Leben hineingelegt hat, damit es eben ausgegeben wird. Christsein ist niemals sich verausgaben, sondern Christsein ist immer nur Ausgaben, was mir Gott gegeben hat, das ausgeben, was er mir gegeben hat. Natürlich werde ich schildern, wie das ausschaut. Ich kann das erklären, was so ein anderes Leben ausmacht. Aber machen kann ich nichts. Also Ermutigung. Lebt aus dem, was euch gegeben ist. Und dann gebt eure Leiber als Opfer. Und das Opfer soll lebendig sein, heilig und wohlgefällig. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es zum Opfer geben heißt eigentlich darbringen, es Gott zur Verfügung stellen. Stellt euch Gott zur Verfügung. Nehmt euer Leben und bringt es Gott. Gebt es an ihn ab und legt es ihm hin. Mit Leibern, das griechische Wort ist Soma, da ist immer die ganze Existenz gemeint. Das heißt, das, was ihr jetzt seid als ganzer Mensch in diesem Leib, da ist dieser Zusammenhang in der Schrift immer im Blick. Die Bibel trennt ja nie wirklich zwischen Seele und Leib. Es geht immer um den ganzen Menschen in seiner irdischen Gestalt. Und das alles nimmst du jetzt und bringst es Gott zum Opfer dar. Und es ist wieder was interessant, meistens verbinden wir mit diesem Wort Opfer Verlust. Der erste Gedanke bei Opfer ist, das tut jetzt furchtbar weh, sonst ist es ja kein Opfer. Opfer löst bei vielen saure Mienen aus, das ist bei vielen so mit Lebensverneinung damit verbunden. Nicht? Jetzt wird es eng, hart, schwer, düster. Ein Wandeln im Jammertal. Ja, es gibt so eine Frömmigkeit, die ist tatsächlich immer so ein bisschen negativ aufgestellt, das Leben, so ein Wandern im Jammertal. Ich muss an ein Familientreffen bei uns denken, da ist ganz viel Verwandtschaft zusammengesessen. Also ich habe keine lebenden Verwandten, ich wüsste von niemandem. Und meine Frau, das ist so ein Riesenclan. Und da sind ein paar auch gewesen, so mit schwererem Geblüt, so einem leicht verdüsterten Gemüt. Und ja, und dann jammern und dann halt, ja, und die Welt und so schwierig und alles so schwer. Und ich habe es dann nicht mehr ausgehalten und habe gesagt, Leute, schaut doch mal raus. Und es war zufällig strahlender Sonnenschein, herrlich blauer Himmel, die Vögel haben gezwitschert, alles hat gegrünt und geblüht. Sage ich, ist das ein Jammertal? Na, aber man kann sich so hinein vertiefen in diese Geschichte, dass Opfer immer schwierig ist. Aber es heißt was anderes. Es geht darum, mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Es ihm verfügbar machen. Ich lege dieses Leben aus der Hand und lege es in die Hand Gottes. Ich überlasse es dem, dem es eigentlich sowieso gehört, gebe mich da jetzt an den rechtmäßigen Eigentümer zurück. Das heißt, mich an den zurückgeben, Römer 6 wird das haben, auch mit Sterben. Aber sterben, um endlich mit dem zu leben, der mein Leben ist. Drum ist Opfer oder etwas zum Opfer bringen kein bedrückendes Geschehen. Das Evangelium bietet da etwas anderes an. Er sagt, pass mal auf, komm jetzt zu Gott mit all deiner Not und Mühe, mit deinen Schmerzen und Leiden, mit deiner Geschichte, mit all deiner Angst, mit deiner ganzen Existenz. Lass das jetzt los und leg's in die Hand Gottes, denn Gott ist jetzt für dein Leben zuständig und er ist auch ausgesprochen kompetent. Und dazu macht Paulus Mut. Alles, was ihr seid, gebt es aus der Hand, bringt es Gott dar, übereignet euch Gott, stellt euch Gott zur Verfügung. Also zum Opfer bringen heißt eigentlich, ich gebe meine ganze Existenz hin an Gott. Und wenn so dieser Gott Herr meines Lebens ist, dann heißt auch, er will jetzt mit dem Ganzen meines Lebens zurechtkommen. Mein Leben, das ist jetzt seine Angelegenheit. Und alles, was ich bin und habe, stelle ich ihm zur Verfügung. Und dann stellt er sich mir zur Verfügung mit allem, was er ist und hat. Und dann bringt Paulus drei Beschreibungen für dieses Opfer: lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Lebendig, das ist dieses Paradox. Es ist nicht gemeint, dass wir unser Leben verlieren, sondern dass wir dieses Leben, oh, danke schön, Gott verfügbar machen. Wir haben ja, als wir zu Gott gekommen sind, nicht viel Tolles mitgebracht. Was wir waren, das war Tod und Sünde und Schwäche. Manches, das krank war, auch gemein und niedrig. Und das bringen wir. Was macht er daraus? Tod nimmt er ans Kreuz, Sünde senkt er ins Grab, Belastungen, da macht er frei. Und gibt überall sein Leben hinein. Aus jedem Defizit macht er ein Plus. Er setzt überall Christus ein. Ja, und dann ist natürlich manchmal leider so, dass nicht wenige da in eine Falle tappen, nachdem die ganze Trauer über Sünde und Verlorenheit gegen Freude eingetauscht wurde, Dunkelheit gegen Licht, dann nimmt man das und steckt es in die eigene Tasche und haut damit ab. Und wir bedanken uns für den Service, den Gott bei uns gemacht hat, bedanken uns, wenn es hochkommt, für Vergebung, für geheilte Wunden, bedanken uns für den Schaden, den er weggenommen hat, und dann nehmen wir diese Dinge, hauen damit ab und leben fröhlich unser eigenes Leben. Zufrieden und beruhigt. Und Paulus sagt, bitte macht das doch nicht. Betrügt Gott nicht um das, was er euch gegeben hat, sondern das, was jetzt lebt, das Lebendige. Gebt es hin an ihn. Benutzt Gott nicht als Müllmann, der den Dreck wegräumen darf, sondern gebt euch Gott ab. Im Evangelium gibt es zwei, drei schöne Illustrationen, wie das gut gelaufen ist. Da kennen wir die Geschichte mit der Schwiegermutter des Petrus, als die von ihrem Fieber geheilt wird. Markus 1, 29 bis 31 steht sie auf und dient Jesus. Jesus hat ihr das Fieber abgenommen und ihr stattdessen Leben und Gesundheit gegeben. Jetzt bringt sie das Leben und diese Gesundheit zu Jesus. Auch der Blinde von Jericho in Markus 10, der folgt dann Jesus nach auf dem Weg, bis nach Golgatha, bis nach Ostern, bis nach Pfingsten. Und er erlebt alles, weil er nachfolgt. Er gibt sein Leben hin als lebendiges Opfer. Auch bei Markus, der besessene Gerasener, war vor ein paar Tagen gerade in der Bibellese. Es gibt eine interessante Illustration aus dem Sikhismus. Es ist nicht unbedingt christlich, aber es macht das deutlich. Der Sikhismus ist etwa zu Beginn der Neuzeit entstanden. Die Sikhs haben 10 Gurus gehabt und jeder dieser Gurus hat dem Sikhismus etwas Wesentliches, Besonderes hinzugefügt. Der 10. hat dann diese Religion in ihrer heutigen Form entscheidend geprägt. Und die entscheidende Handlung dieses 10. Gurus war, er hat seine Anhänger versammelt und sagt, ich brauche 10 Menschen, die bereit sind, sich opfern zu lassen. Stille. Nach einer Weile traten 10 Männer aus der Menge vor, bereit, ihr Leben zu lassen. Und damit waren sie buchstäblich tot. Treten vor den Guru, bringen ihr Leben zum Opfer. Und der bedankte sich dafür, nahm das Opfer an und ließ sie nicht töten. Er wollte sie nicht als Leichen, Er wollte nur Leute, die jeden Anspruch auf ihr Leben aufgegeben hatten, die nicht mehr sich selbst gehörten, die ihr Leben bereits hingelegt hatten, und es gehörten sie ihm, und er konnte mit ihnen machen, was er wollte. Also, sagt Paulus, gebt es hin, lebendig. Macht euch damit nicht aus dem Staub, sondern lasst Gott es verwenden. Und es heißt nichts anderes, als ihr gehört jetzt nicht mehr euch selbst. Christus hat euch erkauft, und das Leben, das er sich erkauft hat, womit er euch gefüllt hat, das gebe ich jetzt an ihn ab. Und dann steht hier auch noch heilig. Ein Opfer, das lebendig und heilig sein soll. Heilig und Heiligung kommt im Römerbrief etliche Male vor. Im Alten Testament hat heilig, kadosch, bedeutet anders, unterschieden. Also heilig, das ist nicht unbedingt merkwürdig werden, sonderbar, sondern anders leben. Und Israel sollte so ein unterschiedenes Volk sein, ein Volk, das anders lebte. Und dann heißt das Wort im Griechischen, Hagios bzw. Hagiasmos, zweierlei. Einerseits abgesondert von, und dann aber auch ausgesondert für. Heiligung heißt verfügbar sein für die Absichten Gottes. Und hier steckt wieder eine schöne Sache drin. Wenn wir nur sagen, abgesondert von, dann leben wir ständig in der Verneinung. Wir machen eine Liste von Dingen, die wir abarbeiten müssen, die man sich abgewöhnen soll. Und es ist immer nur nein, 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 nein. Und jetzt kommt die spannende Sache. Heiligung gelingt nicht aus dem Nein. Heiligung gelingt nur, wenn ich von Christus so mit Beschlag belegt werde, dass für Sündigen keine Zeit bleibt. Meine Lieblingsillustration ist dazu natürlich, wir haben bei uns am Schloss diesen schönen Stausee da unten, und wir nehmen ihn mal an, ich kriege den Auftrag, mit einem Ruderboot da loszurudern und Richtung Stauwurzel raufzurudern. Und ich mache mich froh ans Werk, ergreift die Ruder, macht die ersten Schläge, dann merke ich, ups, da kommt Wasser rein. Ich stelle die Ferse dorthin, daneben sickert wieder weiter Wasser rein. Zweite Ferse. Ich trinke immer Wasser des Todes ins Boot meines Lebens. Ihr wisst, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Ne? Daumen rein, noch ein Handballen rein. Ich opfere die letzten Gummibärchen. Ich bin nur noch damit beschäftigt, das Wasser des Todes aus meinem Leben rauszuhalten. Also von Rudern ist ja schon gar keine Spur mehr. Bis mein Herr Jesus daherkommt und das Dilemma sieht und sagt, darf ich in dein Boot kommen? Ja, er hat so einen kleinen Rucksack da, da hat er so einen Fixquill drinnen, so eine Art Außenbordmotor, ne? Den klackt er dann da hinten ran, zieht die Strippe, das Ding läuft los, er dreht höher, Boot setzt sich in Bewegung, ich fahre in der Kraft eines anderen. Und das Tolle ist, je schneller wir werden, desto mehr hebt sich das Boot so aus dem Wasser, gell? Und wenn sich das Boot aus dem Wasser hebt, dann fließt das Wasser von drinnen auch ab. Nicht alles, ich bin nüchtern und realistisch, bisschen was bleibt immer, aber in der Kraft eines anderen, wo nicht ich versuche, aus eigener Kraft zu rudern, Wasser des Todes aus dem Boot meines Lebens rauszuhalten, sondern in der Kraft eines anderen, bin ich zu seinen Zielen unterwegs. Und es wird weniger, was da im Boden an Wasser ist. Meine besten Zeiten sind immer die, wenn ich mich am Abend hinlegen kann und ich sage, war ein schöner Tag, Herr, danke. Blieb keine Zeit zum Sündigen. Dann sagt er, ja, Amen und jetzt schlaf. Ich kann Sünde nicht bekämpfen, das ist ein sinnloses Unternehmen. Heiligung geschieht nicht aus Verneinung, sondern es geschieht so, dass ich mich Christus verfügbar mache. Also ausgesondert für seine Zwecke und Absichten. Nein, es geht nicht um Selbstverwirklichung mit der Hilfe Gottes, sondern es geht um Gottesverwirklichung in meinem Leben, in meiner Existenz, die er sich erkauft hat. Und das Gottwohlgefällige, das, was ihm angemessen ist, was ihm entspricht, worin er sich wiedererkennt, was ihn widerspiegelt. Also, sagt Paulus, wenn ihr fromm leben wollt, gebt dieses erkaufte Leben an ihn ab. Und das ist das einzig Vernünftige jetzt. Der vernünftige Gottesdienst, da steht im Griechischen auch wieder so ein nettes Wort, das heißt Logikos. Und dieses Wort Logikos sagt nichts anderes als, das ist einzig Vernünftige jetzt, dieses Leben, das ihm gehört, an ihn geben, damit er es mit sich erfüllt. Und dann wird es gelebt zu seinen Zwecken, zu seinen Zielen, aus seiner Kraft und nach seinen Möglichkeiten. Und dann erklärt Paulus die Sache weiter. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Dann haben wir wieder so ein kleines Problem mit unserer deutschen Sprache. Nicht? Wir hören das so raus, dass jetzt bist du gerettet, jetzt tu was, roll die Ärmel auf und zeig, was du kannst und zeig einmal, was im Reich Gottes los ist, seit du dabei bist. Ne? Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich kein Schnäppchen gewesen bin. Und das hat er mir auch einmal klar gemacht, seit ich in seiner Mannschaft bin, schläft er noch schlechter. Der griechische Text hat es anders. Es steht hier etwas im Passiv und zugleich in einer Befehlsform. Und was hier eigentlich steht, heißt, nicht stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euer Wesen nicht gebildet werden nach der Welt und dem Schema dieses Zeitalters. Lasst nicht zu, dass ihr angepasst werdet. Das heißt, wir sind in einem ständigen Prozess, in dem die Welt und diese Zeit versucht, uns in ihr Schema zu pressen und gleichzuschalten. Lasst euch nicht dressieren, steht hier, und schematisieren nach den Mustern und Linien dieser Welt. Lasst nicht zu, dass ihr da angepasst werdet. Sondern, sagt er, werdet verändert, wieder passiv. Also nicht verändert euch, sondern werdet verändert. Lasst euch umgestalten, Metamorphose, umformen, in eine andere Form bringen. Werdet umgestaltet und verändert. Also etwas, das an uns geschieht. Lasst das zu, dass ihr fortlaufend verändert werdet. Nicht ihr müsst es machen, nicht ihr müsst es hinkriegen, sondern lasst es zu, dass euch das geschieht. Wenn man sich dann natürlich fragt, wie macht Gott das? Und ich habe es schon mehrfach anklingen lassen, es geschieht immer nur durch seine Kraft, die in unserem Leben gegenwärtig ist. Und wenn du das so von einem größeren Zusammenhang dir anschaust, wir leben ja in einer Welt, jetzt nicht nur vom moralischen her, sondern von der ganzen physikalischen Beschaffenheit, dass diese Welt im Grunde ein Todesprogramm in sich trägt und dieses Todesprogramm dazu führen wird, dass diese Welt eines Tages ja, alle Energie verbraucht hat, auskühlt, abstirbt. Die ganze Welt ist auf einen gigantischen Tod hin angelegt, aber an einer einzigen Stelle. In Raum und Zeit, da ist dieser Todestrend, dieser Sog nach unten zum Minus hin, wo das Leben aufhört. An einer einzigen Stelle ist dieser Tod überwunden worden. An einer Stelle ist eine andere Kraft wirksam geworden. Es war genau die Kraft, mit der Vater den Sohn aus dem Tod ins Leben gebracht hat. Und genau diese Kraft, mit der er den Tod überwunden hat, diese Kraft, mit der er den Tod in Leben verwandelt hat, mit der gleichen Kraft wirkt er in den Herzen derer, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es wird so oft vergessen, dass der Glaube an Jesus Christus ja nicht der Glaube ist an einen, der für uns gestorben ist und dann ist Schluss. Und viele Christen werden dann natürlich mit Kreuz und Gesetz allein gelassen. Ne? Das tat ich für dich, was tust du jetzt für mich? Aber das Evangelium hört eben nicht beim Kreuz auf, sondern das Evangelium ist die Botschaft von der Auferstehung und auch von unserer Auferstehung, weil er uns lebendig gemacht hat, in unser Leben eingezogen ist, mit seiner Kraft gegenwärtig ist. Und darum müssen wir nicht dieser Welt gleichgestaltet werden. Darum können wir verändert werden. Aber nicht wir müssen diese Veränderung schaffen, sondern er verändert uns. Und das macht er dann durch die Erneuerung eures Sinnes, sagt Paulus weiter. Anakainosis steht da im Griechischen, das heißt so viel wie wieder Neuartigmachung. Also eine Erneuerung, eine völlige Umgestaltung zum Besseren. Wir werden wieder wie neu. Und das Tolle ist, wir kriegen beim Gläubigwerden kein anderes oder neues oder weiteres Gehirn, sondern das, was da ist, wird jetzt durch die Gegenwart Gottes neu gemacht. Und er bringt uns vor allem ein neues Denken bei. Also lasst euch nicht ins Schema der Welt pressen, werdet verändert. Die Kraft zur Veränderung ist in der Auferstehung da gewesen. Und mit der gleichen Kraft, mit der Vater den Sohn aus dem Tod geholt hat, mit der gleichen Kraft ist er jetzt in meinem Leben gegenwärtig und bewirkt die Veränderung meines Sinnes. Also ich kriege kein neues Hirn, ich kriege auch beim Gläubigwerden keine neue Seele. Ich muss mit der Seele glauben, die ich geworden bin. Aber wenn er da ist, dann setzt diese Verwandlung ein. Also in meinem Geist, in unserem Sinn. Und jetzt ist das Tolle daran, wenn Christus da ist, führt das zunächst zu einer Heiligung des Denkens. Und wenn unser Denken ihm verfügbar gemacht wird, wird daraus die Heiligung des Lebens. Das ist er da, schafft er in uns ein neues Denken. Es kommt sogar noch schöner. Es ist der in meinem Leben, Christus, der in seinem Denken völlig unbeschädigt ist, unverdorben. Er ist völlig klar und gerade. Und wenn du fragst, was ist denn dieser erneuerte Sinn, dann ist es nicht weniger als er selber. Er selber ist der neue Sinn und sind wir mit dem verbunden, der dieser neue Sinn ist, sind wir mit aller Wahrheit und Weisheit verbunden. Wenn wir uns ihm überlassen, schafft er in uns ein neues Denken. Nur zum Abrunden noch ein paar Stichworte, dieses neue Denken wiederum führt zur Überwindung eben dieser geistigen Konzepte unserer Zeit. Und jetzt könnte man eine Reihe von ganz gescheiten Stichworten nennen. Wenn Christus da ist, dann prägt er unser Denken so, dass wir wegkommen von unserem Individualismus und führt uns dahin, dass wir den Leib der Gemeinde wieder neu entdecken. Und da dürfen wir wissen, es gibt uns nur als Glieder an diesem Leib. Mich, den einzelnen Christen als solchen, der so ein persönliches Verhältnis hat, dieses Erich-Christentum. Kennt ihr Erich-Christentum? Er und ich. Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt uns nur als Glieder an diesem Leib. Und es geht noch weiter. Das Glied alleine ist ohne den Leib gar nicht lebensfähig. Also ich hatte einen sehr interessanten Morgen gehabt, es wäre fast schief gegangen. Nicht? Ich bin da aufgestanden und auf einmal hat sich die Kniescheibe da abgemeldet und kullert zur Tür raus. Ich weiß nicht, wie ich zum Frühstück runterkomme ohne Kniescheibe. Eine Zeit später meldet sich auch mein rechtes Ohr ab und sagt, tschüss Kurt, ich habe keine Lust heute mit dir unterwegs zu sein. Ich sage, ich denke, ich höre nicht recht. Genau, sagt das Ohr, du hörst nur noch mit links. Weg ist es. Und dann komme ich zum Frühstück runter, schon ein bisschen lädiert. Und auf einmal meldet sich der Daumen ab. Und liegt dann da so am Frühstückstisch und zuckt noch zweimal und dann ist Schluss. Ein bisschen verstörend für die Schwestern, aber wir haben es gepackt. Das einzelne Glied ist ohne den Leib überhaupt nicht lebensfähig. Und das Glied gibt es nur am Leib. Und es gibt nicht nur ihn und mich, sondern ich gehöre in einen Leib hinein. Und neues Denken heißt, dass dieser Individualismus, wo es nur um mich geht, der dann umschlagen kann in einen knallharten Narzissmus, dass das überwunden wird. Neues Denken heißt auch, dass man diesem grassierenden Narzissmus endlich den Abschied gibt. Narzissmus, das ist eine regelrechte Pest im Leib der Gemeinde. Ich, meiner, mir, mich, das wird ständig durchdekliniert. Oder ich, mich, meiner, mir, Jesus segnet diese vier. Ne? Er sagt, nein, du bist nicht der Nabel der Welt. Du bist nicht der Größte. Du bist zum Größten berufen, nämlich, dass ich in dir Gestalt gewinne. Und das muss das Denken wird da verändert, wenn man das zulässt. Relativismus könnte man nennen. Ne? Postmoderne, immer wieder mal gehört. Jeder hat angeblich Recht und anything goes und alles ist gleichgültig und am Ende ist auch alles gleichgültig. Und wenn alles relativ ist, dann setzt man sich für Relatives natürlich auch nicht absolut ein. Und aus dem Relativismus kommt viel Unfähigkeit zu einem entschiedenen Leben. Wenn Christus mein Denken verändert, dann halten wir fest an der Einzigartigkeit Jesus. Er und nur allein, in keinem anderen Namen das Heil. Nein, es ist nicht ein Gott mit verschiedenen Namen in den Religionen. Jesus und die anderen, das passt nicht zusammen, hat auch nichts miteinander zu tun. Passt nicht zusammen, gehört nicht zusammen. Wenn Christus mein Denken verändert, dann werde ich auch frei von diesen Verlockungen der Erlebnisgesellschaft. Spaßgesellschaft ist zwar nett, aber es gilt auch, ich begreife, ohne Opfer gelingt nichts im Reich Gottes und im Schongang ist kein Blumentopf zu gewinnen. Verändertes Denken heißt, ich lasse mich auch rausführen aus der Komfortzone. Verändertes Denken von Christus her, ich werde leben mit Grenzen. Und ein Leben ohne Grenzen, das bringt mich ganz schnell an meine Grenze. Wir sind nicht unerschöpflich, wir sind nicht unermüdlich. Wir haben Grenzen und können nicht 99 Leben in dieses eine Leben hineinpacken. Und so darf ich wieder lernen, uns auf Christus zu fokussieren, sehen wir heute Abend noch ein bisschen, auf Armeslänge, auf Augenhöhe, in Rufweite, da habe ich meine Möglichkeiten. Und wenn ich mein Denken von Christus verändert bekomme, dann werde ich auch vorsichtig sein mit dem, was sich Informationsgesellschaft nennt. Es ist viel zu viel, was auf uns einströmt. Es ist auch viel zu belastend. Man stumpft ab. Teilweise auch, weil wir uns schützen müssen. Keiner verkraftet diese Unmenge an Leid und Not und Katastrophen. Wenn Christus mein Denken verändert, dann zieht er da manchmal auch fröhlich den Stecker, damit wir berührbar bleiben, sensibel, betroffen sein können. Und wenn Christus das Letzte mein Denken verändert, dann werde ich in einer Welt ohne Werte an seinen Geboten trotzdem festhalten. Das wird uns noch ziemlich herausfordern in der Zukunft, gerade wo es um die Frage nach Anfang und Ende des Lebens geht. Eine Abtreibung ist sowieso längst gang und gäbe. Recht auf selbstbestimmtes Sterben wird zunehmend propagiert. Und das wird jetzt eine Möglichkeit sein, irgendwann wird es zur Pflicht werden, sich so rechtzeitig aus diesem Leben zu verabschieden, dass man keine Belastung mehr wird für die Sozialkasse und den Pflegenotstand. Das wird sehr selbstverständlich werden. Ja, wir müssen festhalten an der Unantastbarkeit des Lebens zu jeder Zeit und in jeder Gestalt, am Anfang und am Ende. Und wir sind auch gerufen, festzuhalten an den fundamentalen Schöpfungsordnungen. Das Leben wird immer noch, so habe ich es gehört zumindest, aus der Vereinigung von Mann und Frau weitergegeben. Mann und Mann, das bringt kein Leben hervor, ne? Muss ich euch nicht erklären. Wir sind hier in einer seltsamen Situation, nicht? Auf der einen Seite haben wir ganz viele Leute, die schlottern vor Angst vor der Auslöschung infolge des Klimawandels und gleichzeitig propagieren die gleichen Leute eine Kultur des Todes. Und so ist diese Erneuerung des Denkens das, was uns einen klaren Kopf verschafft in krassen Zeiten. Und das schafft nur Christus. Und das Ermutigende daran, wie gesagt, wir brauchen dieses klare Denken gar nicht selber zu schaffen. In seinem Wort sagt er uns, dass wir nicht in die Schemata und Muster dieser Welt gepresst werden müssen und dass wir verändert werden, wenn wir uns all dem zur Verfügung stellen, was er in uns ist. Und so macht er unseren Sinn neu. Und wenn wir uns dem ergeben, was er in uns ist, dann lernen wir mehr und mehr zu denken wie er, denn er selber ist auch unser erneuerter Sinn. Amen. Jesus Christus, wir möchten daraus leben. Und das Beste daran ist, wir müssen das alles nicht zustande bringen, zu Wege bringen, irgendwie schaffen. Du schenkst es. Und durch deine Gegenwart empfangen wir Kraft. Durch deine Gegenwart erneuerst du auch unser Leben, was unsere Lebensgeschichte angeht. Und durch deine Gegenwart bekommen wir dieses veränderte Denken, mit der wir dieser Welt begegnen können und immer noch eine Botschaft haben. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir von dir verwandelt werden in dein Bild, sodass du durch uns Gestalt gewinnst. Und dafür danke ich dir. Es kommt alles von dir, du lieber guter Herr. Amen.
329, das heißt, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und zwar die Strophen 1 und 6 und 7, vor allem die Strophe von der Schule ist wichtig für diesen Bibel, für diese Bibelschule, für diesen Bibelkurs. Strophe 1, 6 und 7.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.